was du machst, wer du bist?
Ich bin begeistert und überzeugt von Jesus Christus. Ich heiße Christian Benzel. Ich stamme ursprünglich aus Tirol, aus einem ganz kleinen Bergdorf. Später habe ich dann in Innsbruck und in London Philosophie und Linguistik studiert. Und jetzt wohne ich mit meiner Familie in der Nähe, da in Weißkirchen, ein bisschen in die Richtung. Und ich arbeite in einer Kirchengemeinde in Wels. Ich arbeite in einem Team in Wien. Wir versuchen eine Privatuniversität, eine staatlich anerkannte Privatuniversität zu gründen. Und ich arbeite als Hausmann, weil wir 4 Kinder haben. Und da bin ich sehr gefordert oft. Sehr überfordert auch oft.
Ja, das mit den 4 Kindern kenne ich, ich habe auch 4. Ja,
super.
Christian, heute geht es um das Thema Hoffnung und was hinter dem Horizont steht. Was ist so besonders an Hoffnung, dass wir uns hier und heute da Gedanken drüber machen sollten?
Tja, also mein Lieblingsfilm, der heißt Die Verurteilten, das ist dieser Film mit Tim Robbins und Morgan Freeman, wo sie in so einer richtigen furchtbaren Gefängnis als Gefangene, als Verurteilte dahin vegetieren. Und in dem Film geht es ganz viel um Hoffnung. Der Morgan Freeman, der hat Angst vor Hoffnung, weil Hoffnung ist gefährlich, wenn sie nicht begründet ist. Und Tim Robbins gibt nie die Hoffnung auf. Und wir brauchen Hoffnung. Wenn wir keine Hoffnung haben, dann sterben wir, glaube ich. Und wenn wir Hoffnung kriegen, dann leben wir wieder auf. Für mich ist Hoffnung total wichtig. Und besonders eben, wenn wir Sachen erleben, die uns überfordern oder die einfach furchtbar sind, da braucht man Hoffnung.
Okay, danke sehr. Dann darf ich dir jetzt um deinen Vortrag bitten.
Ja, gern. Gestern habe ich ja versprochen, dass wir heute über den Tod reden. Wir brauchen grenzenlose Liebe und da ist einer, der sie uns verspricht. Aber der ist ja bekannterweise am Kreuz gestorben. Jeder von uns kennt wahrscheinlich dieses Bild von Jesus am Kreuz, wie er stirbt. Hat Gottes Liebe also doch eine Grenze? Ist sie gar nicht so grenzenlos? Ich werde heute etwas über Tod und Hoffnung sagen, also über den Tod und über meine Hoffnung für alles, was hinter dem Horizont liegt. Und ich möchte auch die Spuren vorstellen, die uns in diese Hoffnung hineinführen, die zeigen, dass Jesus diese lebendige Hoffnung ist. Wir alle brauchen Hoffnung. Und das ist meiner Meinung nach vor allem wegen dem Tod so. Wir fragen uns, was hinter dem Horizont kommt. Viele denken, da kommt nichts mehr. Andere denken, dass man es nicht wissen kann, weil ja niemand jemals zurückgekommen ist, angeblich. Andere haben Angst davor, dass sie nach dem Tod vor Gott stehen, vor seinem Gericht. Und er sie dann fragt, warum hast du mich dein Leben lang ignoriert und so egoistisch gelebt? So gelebt, nicht wie ein Bild von mir, das Liebe hergibt, sondern wie ein Tier. Also es gibt sehr viele Gründe beim Thema Tod traurig zu werden. Der Tod, der macht uns verzweifelt, der macht uns Angst. Wenn wir ewig reich und gesund und schön leben könnten, dann würden wir Menschen, glaube ich, alles dafür tun, um nicht zu sterben. Vor kurzem habe ich von einem Wissenschaftler gelesen, der es irgendwie geschafft hat, die Blutkreisläufe von 2 Mäusen miteinander zu verbinden, eine alte Maus und eine junge Maus. Und die junge Maus hat Zeichen, die alte Maus hat Zeichen der Verjüngung gezeigt. Der Wissenschaftler wird häufig von reichen Menschen angerufen, die ihn fragen, ob er sie irgendwie jünger machen kann. Und er kriegt auch Anrufe von Menschen, die ihm das Blut von Kindern anbieten. Wir würden fast alles machen und dann auch zu Geld machen, wenn wir ewig leben könnten. um nicht zu sterben. Wir wollen nämlich nicht sterben. Woody Allen hat mal gesagt, ich will nicht unsterblich werden durch meine Kunst. Ich will unsterblich werden, indem ich nicht sterbe. Wir haben Angst vor dem, was hinter dem Horizont kommt. Und wir sehen auch, wie weh das tut, wenn jemand stirbt. Vor vielen Jahren hat mein bester Freund Selbstmord gemacht und das war furchtbar. Und es ist auch furchtbar, tote Angehörige zu sehen oder zu halten. Der Tod ist furchtbar. Niemand soll mir einreden, dass der Tod irgendwie gut ist. Der Tod tut weh. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und damit meine ich eben nicht, dass wir uns irgendwie zusammenreißen sollen und uns irgendwie bemühen, anstrengen müssen, dass wir irgendwie Hoffnung haben. Es gibt Hoffnung für uns, die keine Illusion ist. Hoffnung ist keine Illusion, wenn sie Gründe hat. Und ich möchte heute über den wichtigsten Grund für mich sprechen, warum ich eben Hoffnung habe, dass der Tod nicht das Ende ist und wie wir vor Gott bestehen können, wenn wir ihm nach dem Tod gegenüberstehen. Wir haben ja schon in diesen Abenden darüber geredet, dass wir Menschen mehr brauchen, als diese Welt zu bieten hat. Wir brauchen mehr als diese Welt, weil wir mehr sind als diese Welt. Wir sind nicht nur Materie, wir sind auch Seelen. Wir brauchen mehr als diese Welt und da gibt es eben diesen Jesusgott, da haben wir auch schon darüber geredet, der behauptet, dass er von außerhalb dieser Welt gekommen ist, dass er uns Nähe und Sicherheit und die Bedeutung gibt, die wir Menschen brauchen. Dieser Gott ist nicht nur in Feierlaune und sorgt dafür, dass Wein in Strömen fließt. Das haben wir am ersten Abend miteinander angeschaut. Er verspricht auch noch die unglaublichsten Dinge. Er verspricht, dass Gott selbst sie kennt, dich kennt. Dass Gott selbst dich mit seiner Liebe überschüttet. Er verspricht, dass Gott selbst bei dir ist, dich leitet. Er verspricht, dass Gott selbst dich schützt. Und wenn es sein Leben kostet. Er verspricht, dass Gott selbst ihnen nahe kommt, dir nahe kommt. Und dass er für dich und dass er dich für diese Begegnung auch sauber macht und deine Schuld am Kreuz bezahlt. Und das muss ich noch mehr erklären, weil das ist so enorm wichtig für meine Hoffnung. Diese Idee, die hinter dem Kreuz steckt. Die Idee ist, Gott selbst kommt in diese Welt und nimmt unseren Dreck auf sich, den wir gemacht haben. Und er bezahlt dafür, damit wir nicht selbst dafür bezahlen müssen. Und ich glaube, ich muss nicht lange darüber reden, dass wir alle schuldig geworden sind. Wir entschuldigen uns ja dauernd. Der andere hat angefangen, ich habe Stress gehabt, ich habe eine schlimme Kindheit gehabt. Oder wie es bei mir war vor kurzem, da hat mir ein Autofahrer sehr deutlich zu verstehen gegeben, was er von meinen Fahrradkünsten hält. Ich habe sofort gesagt, es war grün und ich habe eher aufgepasst. Aber ich hätte sagen sollen, Sie haben recht, es tut mir leid. Wir entschuldigen uns dauernd. Menschen sind wie Zitronen. Und in der Zitrone ist der saure Saft. Der Druck bringt den Saft zum Vorschein. Der zeigt, was in uns drinsteckt, der Druck. Aber wir waren schon sauer, bevor der Druck gekommen ist. Wir sind wie Zitronen und der Druck zeigt nur, was in uns ist. Wir sind da alle betroffen. Das hat mich so bewegt, wo ich das gelesen habe. Ich habe von Alexander Solzhenitsyn den Archipel Gulag gelesen in der Kurzfassung. Und er beschreibt darin sein Leben in diesem im sowjetischen Konzentrationslager, wo er als Opfer war. Und da hat er erkannt, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Man kann nicht sagen, man kann keinen Strich ziehen hier. Wir können nicht den Strich da ziehen und sagen, da sind alle guten Menschen und da sind die Bösen. Alexander Solzhenitsyn hat erkannt, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wenn das so ist, dann können wir die Begegnung mit Gott nicht so einfach überleben. dann können wir Gottes Liebe nicht so einfach überstehen. Wir würden verbrennen, weil er so gut ist, so gerecht, so heilig. Und wir nicht, wenn Licht auf Schatten trifft, stirbt der Schatten. Am Kreuz macht Gott aber einen Ausweg. Wie kann man das erklären? Das funktioniert so ähnlich wie bei einem Waldbrand. Wir stellen uns vor, wir sind in einem riesigen Wald und wir wissen, die Flammenmauer kommt auf uns zu, wir haben aber keinen Helikopter, kein Auto, keinen Tunnel, nichts dergleichen. Und die Flammen kommen so aus Richtung Linz, kommt so auf uns zu und wir wissen, das kommt. Was ist unser einziger Ausweg? Bevor die eigentliche Flammenmauer da ist, müssen wir hier selbst ein Feuer anzünden. Das in diese Richtung brennt natürlich, weil das ist die Windrichtung. Und dann verbrennt es da alles. Und jetzt, wenn das abgebrannt ist, kann ich mich auf diese verbrannte Fläche stellen. Und wenn das eigentliche Feuer kommt, bin ich sicher, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr, was brennen kann. Das ist das, was Jesus, genau das hat Jesus für uns getan. Er stirbt den grausamen Tod, damit ich leben kann. Meine Schuld verbrennt ihn, damit ich sicher sein kann. Und wenn das stimmt, dann ist das spektakulär. Dann stimmt es, was Jesus da am Kreuz gerufen hat. Es ist vollbracht. Dann muss niemand von uns mehr versklavt unter Schuld und Angst vor dem Tod leben. Dann gibt's für jeden Menschen, egal wie alt oder jung, egal wie gesund oder krank, wie reich oder arm, egal wie er ist, egal wie froh oder traurig, dann gibt's für jeden Menschen Hoffnung, wenn das stimmt. Und deswegen fragen wir uns jetzt besonders heute diesen Abend, ob das stimmt. Ob das überhaupt stimmt. Und dazu lesen wir wieder einen Bericht miteinander aus dem meistgelesenen Buch der Welt, aus dem Johannesevangelium. Wir haben so ein paar verteilt im Raum, wenn Sie mitlesen wollen. Wir lesen da auf Seite 68 und Sie können das gern dann später mitnehmen. Wenn Sie nur das heute mitnehmen, dann haben Sie eigentlich schon das Beste mitgenommen, was man so in Händen mitnehmen kann. Wir lesen da diesen Bericht auf Seite 20 und der Bericht kommt von Johannes selbst. Er war selbst dabei. Und er sagt aber seinen Namen nicht, sondern er beschreibt sich in diesem Buch immer nur als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das bedeutet aber nicht, dass Jesus irgendwie Lieblingsjünger hatte und manche hat er lieb gehabt, manche nur so zähneknirschend mitgenommen. Nein, Jesus hat jeden Jünger gleich lieb gehabt. Aber bei Johannes ist es angekommen. Das hat ihn total geprägt und deswegen spricht er von sich nur mehr als den Jünger, den Jesus lieb hatte. Wir lesen diesen Bericht. Der zeigt uns den Tag, an dem die Weltgeschichte ihre entscheidende Wendung genommen hat. Das ist der Tag, an dem einer vom Tod zurückgekommen ist. Wenn das stimmt, dann ist hinter dem Horizont noch etwas. Dann ist Schuld und Leid und Trauer und die Hoffnungslosigkeit nicht automatisch das Ende. Also lesen wir diesen Bericht von dem Morgen, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir lesen es in zwei Abschnitten. Ich fange mal an, das erste vorzulesen. Da steht: Früh am Morgen, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und die anderen Jünger liefen zum Grab und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher daliegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war, und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann gingen sie nach Hause zurück. Zuerst ist alles finster, aber je höher die Sonne steigt, desto klarer werden die Spuren der Hoffnung. Er hat den Tod besiegt und diese Spuren sind eindeutig. Der Stein ist weggenommen, ganz am Anfang kann man das schon lesen, und der Leichnam ist verschwunden. Das löst ein hektisches Hin- und Hergerenne aus. Maria Magdalena rennt zu Petrus und zu Johannes, sie haben den Herrn, so nennt sie ihn, so wichtig ist er für sie, so einen Stellenwert hat er für sie. Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Maria, Petrus, Johannes, alles rennt zum Grab. Die Schrift hätte sie schon vorbereiten können. Schon Jahrhunderte vorher wurde das beschrieben. Aber sie haben es nicht geglaubt. Sie haben es nicht geglaubt, sie haben es nicht verstanden. Und deswegen sind sie dort so durcheinander. Also nur nebenbei, der Glaube an eine Auferstehung ist bei den Jüngern nicht durch die Schriften des Alten Testamentes entstanden, sondern durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Schrift wäre so eine Spur gewesen, aber die haben sie nicht verstanden. Sie rennen hin und was sehen sie? Die Leinentücher und das Schweißtuch sind hier und sie sind ordentlich zusammengefaltet. Nicht so wie in diesem Bild da, das ist aus einem tollen Film über Jesus mit Plastilinfiguren, da habe ich später auch noch ein paar Fotos, sondern es war eher so, das ist jetzt eine wissenschaftlichere Rekonstruktion des Grabes und da sieht man so schön, wie gut aufgeräumt das Grab ausschaut. Das sehen Sie. Wir lesen da auch in Satz 6 und 7, was Petrus sieht. Er sah die Leinentücher dort liegen, das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Was bedeutet das? Das bedeutet, das waren keine Grabräuber. Da wollte niemand die Leiche verschwinden lassen, weder Diebe noch die Behörden. Da gehst du nicht erst her und wickelst du erst die Leiche aus und faltest dann alles schön zusammen. Es war also keine Nacht- und Nebelaktion und niemand hat den Leichnam gestohlen. Außerdem hat zu der Zeit sowieso niemand Leichname gestohlen, sondern wenn da überhaupt etwas Wertvolles zu holen gewesen wäre, dann wären es diese wertvollen Balsamierungsgewürze gewesen, die in den Tüchern mit verarbeitet worden sind. Und da hätte niemand zuerst den Leichnam ausgewickelt und dann noch für Ordnung gesorgt und dann das falsche Paket mitgenommen. Im Grab ist aufgeräumt. Ich glaube, Jesus hat die Tücher zusammengelegt. Denk dran, wenn du das nächste Mal in der kommenden Woche die Wäsche zusammenlegst. Ich glaube aber nicht, dass Jesus da nur die Hausarbeit heiligen wollte, sondern ich glaube, er hat eine Spur hinterlassen. Die Tücher sind da und sie sind ordentlich. Diese Tücher, die haben wir heute natürlich nicht mehr. Aber seine Spuren sind bis heute eindeutig. Jesus hat den Tod besiegt. Niemand von uns muss das einfach nur so glauben. Keiner muss sein Gehirn ausschalten, um das zu glauben. Gott will überhaupt keinen blinden Glauben, sondern er will begründetes Vertrauen. Und er gibt uns Gründe zu vertrauen. Er gibt uns Gründe zu glauben. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das ist wahr. Das ist geschehen. Jesus hat den Tod besiegt und das hinterlässt natürlich Spuren, auch für uns heute. Eine Spur für uns ist wieder die Schrift, die Erfüllung des ersten Teils der Bibel. Niemand außer Jesus hat die Vorhersagen erfüllt, die Jahrhunderte vor ihm geschrieben wurden. Prophezeiungen von seinem Geburtsort bis hin zu seiner Todesart und seiner Auferstehung. Niemand außer Jesus hat diese Vorhersagen erfüllt. Das leere Grab ist eine Spur auch für uns. Niemand hat in der Antike daran gezweifelt. Ja, das wäre ja auch gar nicht gegangen. Stellen wir uns nur mal vor, was gewesen wäre, wenn der Leichnam von Jesus noch im Grab gewesen wäre. Die Behörden wollten ja diese neue Bewegung unterdrücken. Wie leicht wäre es gewesen? Raus zum Grab, Grab auf, Leiche raus, dreimal durch Jerusalem, Christentum für immer erledigt. Konnte niemand machen. Das Grab war leer. Dann gibt es diese Berichte von Begegnungen. Und diese Berichte sind zahlreich und vielfältig. Jesus ist einzelnen Frauen und Männern erschienen und er ist Frauen und Männern in Gruppen erschienen. In Gruppen von 200 bis 500. Er ist Freunden erschienen und er ist Gegnern erschienen. Er ist in Häusern und im Freien erschienen, in Judäa, in Galiläa, am Land, in der Stadt, auf dem Weg, an einem See, auf einem Berg, auf einer Straße, am Morgen, am Abend, mit und ohne Vorankündigung. Er ist, er spricht, er kann berührt werden. Er sitzt, er steht, er geht. Er erscheint Erwachsenen, keinen Kindern. Diese Begegnungen haben stattgefunden, weil Jesus auferstanden ist. Das Grab war leer, weil Jesus auferstanden ist. Und dann gibt es natürlich die Auswirkungen davon bis heute. Wir wissen, dass Jesus die Welt bis heute verändert. Er hat schon die unwahrscheinlichsten Menschen überzeugt. Paulus, seinen schlimmsten Gegner, hat er überzeugt. Sogar seine Halbbrüder haben angefangen, an ihn zu glauben. Zuerst haben sie gedacht, er sei verrückt geworden. Später kann sie keine Macht der Welt davon abbringen, zu sagen, nein, dieser Jesus war wirklich der Messias, der versprochene Retter, den Gott uns geschickt hat. Was ist da passiert, dass die Gegner sogar angefangen haben, an Jesus zu glauben? Man überlegen wir uns, viele von uns haben wahrscheinlich einen Bruder oder eine Schwester. Was würde es denn brauchen, dass du glaubst, dass dein Bruder Gott ist? Was müsste da passieren? Muss was Gewaltiges passieren. Und es ist was passiert. Jesus ist auferstanden. Jesus überzeugt sogar die größten Skeptiker, weil er auferstanden ist. Und er verändert die Welt bis heute. Seine Lebendigkeit treibt die Christen dazu, die Welt zum Guten zu verändern. Christen haben historisch gesehen Krankenhäuser erfunden und die Naturwissenschaft. Und bis zu den Menschenrechten führt eine Spur zu Jesus. Und bis zu ganz normalen Menschen, so wie uns, führt eine Spur zu Jesus, weil Jesus auferstanden ist. Jesus besiegt den Tod. Er gibt ganz normalen Menschen wie uns lebendige Hoffnung. Er verändert uns und durch uns verändert er die Welt auch immer weiter und weiter. Jesus besiegt den Tod. Er setzt uns auf seine Spur. Er hinterlässt Spuren der Hoffnung. Spuren, die zeigen, dass er lebt. Wie reagieren jetzt die Menschen darauf? Schauen Sie sich die Spuren genau an und ziehen Sie die richtigen Schlüsse, so wie Johannes. Johannes, Maria, Petrus, alle drei Augenzeugen des leeren Grabes an dieser Stelle, die ziehen ja unterschiedliche Schlüsse aus dem, was sie sehen. Petrus geht voller Angst heim und sperrt sich ein. Maria versinkt in ihrer Verzweiflung. Aber Johannes zieht die richtigen Schlüsse. Er sah und glaubte, steht da. Und wir sind in einer ganz ähnlichen Lage wie Johannes. Wir wissen genug, auch wenn wir Jesus noch nicht mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Wir wissen genug, es ist möglich und vernünftig, an Jesus zu glauben. Es ist möglich und vernünftig, echte Hoffnung zu haben. Es ist möglich, heute, jetzt, hier, Jesus zu vertrauen. Das Grab war leer. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Kreuz hat funktioniert. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist besiegt. Die Schuld ist bezahlt. Siehst du das? Fangst du innerlich an zu tanzen? Oder geht's dir wie Petrus, der voller Angst heimgeht? Oder geht's dir wie Maria? Sie bleibt blind vor Trauer. Jesus setzt Spuren der Hoffnung Das war der erste Teil, aber er macht noch mehr, er macht noch mehr. Jesus ist die Hoffnung und er sucht die Hoffnungslosen. Er sucht später dann den Petrus. Das können Sie dann noch nachlesen zu Hause, wenn Sie das Johannesevangelium mitnehmen und weiterlesen. Aber jetzt sucht er zunächst Maria. Jesus ist die Hoffnung. Der Sieger über den Tod sucht die Menschen, die ihm gehören. Und er fängt da mit Maria Magdalena an. Ich lese das wieder vor. Auf Seite 68 ganz unten, wo der kleine Elfer steht. Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte er sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?« fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, »Meister!« »Berühre mich nicht«, sagte Jesus. Oder eigentlich besser übersetzt ist, »halte mich nicht fest«, sagte Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre.« Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen.« Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Wer war denn eigentlich diese Maria Magdalena? Sie war eine ganz gewöhnliche Schülerin von Jesus. Ich sage euch jetzt alles, was die Originalquellen über sie hergeben. Jesus hat Maria befreit und sie hat ihm gedient. Sie ist ihm zusammen mit vielen anderen Frauen und Männern nachgefolgt. Sie ist in seine Schule gegangen. Sie hat mit anderen beim Kreuz zugesehen. Sie war dabei. Und sie hat auch die Beerdigung beobachtet. Viele von uns können das nachvollziehen, nachfühlen, wie das ist, wenn jemand stirbt, der einem sehr viel bedeutet. Vielleicht sind einige heute hier, die gerade erst in den letzten Wochen geliebte Menschen beerdigt haben. Maria hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Und wie sie ihn ins Grab gelegt haben. Und sie hat Jesus auch als Erste wiedergesehen. Sie war die erste Botschafterin mit dieser Nachricht, der Herr ist auferstanden. Und das ist alles, was die Originalquellen uns über Maria Magdalena wissen lassen. Mehr wissen wir nicht. Maria Magdalena hätten wir damals nicht als wichtige Person angesehen. Aber Gott hat eben andere Prioritäten. Sie ist die Erste, der Jesus begegnet nach seiner Auferstehung. Wir hätten da vielleicht Petrus oder einen der anderen Apostel oder seine Mutter ausgesucht. Aber Gott sucht eine Frau aus, von der wir sonst sehr wenig wissen. Und die Menschen halten das natürlich nicht aus. Da muss doch mehr dahinter stecken. Deswegen sind da Jahrhunderte später die fantastischsten, wildesten Spekulationen über Maria entstanden. Die sind aber alle nicht historisch, auch wenn sie es manchmal bis ins Fernsehen schaffen. Das ist alles, was wir wirklich von ihr wissen. Gott hat sich tatsächlich jemandem offenbart, der uns unwichtig vorkommt. Gott hat eben ein Auge für die Menschen, die uns unwichtig vorkommen. Für Jesus ist jeder wichtig. Jesus sucht jede Frau, jeden Mann, jedes Kind, jeden Menschen, der ihm gehört. Niemand ist unbedeutend. Du bist nicht unbedeutend. Sie sind nicht unbedeutend. Vielleicht fühlst du dich unbedeutend. Oder vielleicht siehst du heute alles durch einen Tränenvorhang. Alles versinkt, alles verfällt zu einem dunklen, grauen Schleier. Es sind Leute hier, die könnten wahrscheinlich eine klare Antwort geben auf die Frage, warum weinst du? Vielleicht bist du eine von diesen Hoffnungslosen, einer von diesen Hoffnungslosen, die er sucht, so wie Maria hier. Zuerst sucht er sie durch seine Boten, aber die nimmt sie gar nicht richtig wahr. Und dann sucht er sie selbst. Jesus sucht selbst. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Steht da im Text. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, fragte Jesus sie, wen suchst du? Und Jesus ist nicht gegen Weinen. Er hat selbst geweint am Grab eines kürzlich verstorbenen Freundes. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssätze im Johannesevangelium und auch einer der kürzesten Sätze im Neuen Testament. Jesus weinte. Er hat selbst geweint am Grab eines kürzlich verstorbenen Freundes. Und dann steht sogar da, dann sieht er die Trauer und den Schmerz der Menschen, die auch traurig sind. Und da steht da, dass es ihn zornig macht. Also Gott ist nicht distanziert und fern unserem Leid gegenüber. Er schaut nicht auf mein Leid so wie ein Kameramann aus der Entfernung. Er kennt mein Leid von innen. Das ist für mich persönlich enorm wichtig. Also ich wollte nur sagen, dass das niemand falsch versteht. Jesus ist nicht gegen Weinen. Aber hier am Ostermorgen, wo die Welt neu geworden ist, der Tod besiegt wurde, die Sünde besiegt wurde, der Weg zu Gott frei ist, wo die kommende Herrlichkeit Gottes schon durch Jesus in die Welt einbricht und schon ein bisschen sichtbar wird. Hier weinen? Ja, warum weinst du? Wir alle hätten Grund für alle Ewigkeiten zu weinen und zu klagen und zu trauern, wenn Maria das bekommen hätte, was sie wollte, den toten Jesus im Grab. Das wäre der Beweis gewesen, dass das alles nicht funktioniert mit dem Kreuz und dass der Tod wirklich das Ende ist, dass das Leben sinnlos ist. Egal wie du lebst, der Tod wird dich auslöschen. Egal wie leid dir deine Bosheit tut, das wird nie wieder gut, wenn Maria gefunden hätte, was sie gesucht hat. Denn wenn der Tod jede Karte in deiner Hand sticht, was macht's dann, wie du spielst? Dann ist es ganz egal, wie du spielst. Wenn Maria den toten Jesus gekriegt hätte, wie furchtbar wäre das. Aber Jesus lebt. Er selbst sucht Maria. Der Sieger über den Tod hat den Tod nicht besiegt, dass er sich jetzt im Himmel bequem macht. Er sucht seine Menschen mit einer Ausdauer, mit einer Liebe, mit einer Entschlossenheit und Selbstlosigkeit. Er sucht auch sie, er sucht auch dich. Wenn diese Geschichte da von Petrus handeln würde, ja, dann würden wir denken, das handelt klar von Petrus. Petrus war der Leiter der frühen Kirche. Ja klar, dass der König Jesus seinen Minister sucht, oder? Aber für die Frau, die für den Wachhund im Schloss das Trockenfutter einkauft, für die hat das nicht gemacht. Für den Mann, der im Schloss die Aschenbecher ausleert, für die hat das nicht gemacht. So denken wir, aber das stimmt nicht. Jesus sucht alle seine Menschen. Wenn du dir unwichtig vorkommst, für Jesus bist du wichtig. Und er sucht auch sie, er sucht auch dich. Er lebt, er ist lebendig, er hat den Tod besiegt, damit er dich in seine Familie hineinbringen kann. Deswegen spricht er da von Brüdern und von dem Vater auch. Jesus hat den Tod besiegt, damit er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang Sklaven gewesen sind. So steht es im Neuen Testament einmal. Jesus hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang Sklaven gewesen sind. Er holt Maria raus aus ihrer Hoffnungslosigkeit. Er selbst ist da. Er steht vor ihr, wirklich, tatsächlich, greifbar, hörbar, sichtbar, echt, lebendig, der Sieger über den Tod. Und er spricht in ihr Herz. Maria, sagte Jesus, steht da in Satz 16. Er kennt sie wirklich. Er taucht ihre tiefe Trauer in das Licht seiner Auferstehung. Er spricht in ihr Herz. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Hörst du seine Stimme? Jesus ruft auch dich, so wie Maria. Und natürlich klingt es komisch, dieses halte mich nicht fest. Maria will ihn festhalten. Sie will ja immer noch irgendwie, glaube ich, dass alles so ist wie früher. Aber er hat schon vorher versprochen, dass er zu seinem Vater in den Himmel gehen wird und von dort aus den Heiligen Geist auf die Erde schicken wird. Und das macht er, damit er nicht nur bei ein paar wenigen Menschen sein kann, sondern bei total vielen überall auf der Welt. Damit er auch hier bei uns in Traun heute sein kann. Er ist da durch seinen Heiligen Geist. Er erfüllt uns mit seiner Liebe. Der Vater und der Sohn ziehen durch den Heiligen Geist in unser Leben ein. Das ist das, was Jesus versprochen hat. Er erfüllt. Alles ist wahr, was Jesus versprochen hat. Er wird immer da sein. Er tröstet. Er verwandelt. Seine Gegenwart verwandelt auch Maria. Er bringt sie in Schwung, so hört es ja auf heute. Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Er bringt sie richtig in Schwung. Jesus ist der Sieger über den Tod und das ist wahr. Das ist nicht wahr für mich und nicht wahr für Sie. Es ist objektiv wirklich Realität, es ist wahr. Er ist der Sieger über den Tod. Er setzt Spuren der Hoffnung. Und ich frage dich, ich frage Sie, haben Sie hingeschaut? Ich habe heute einige davon erwähnt. Wenn Sie noch mehr darüber herausfinden wollen, draußen am Büchertisch gibt es ein geniales Buch, das heißt Warum Gott? Warum Gott? Dieses Buch würde ich lesen, wenn Sie noch mehr von diesen Spuren kennenlernen wollen. Es ist Realität. Jesus ist wirklich vom Tod auferstanden. Aber vielleicht möchtest du diesen Jesus jetzt noch besser kennenlernen. Ja, nehmen Sie das Johannesevangelium mit. Nimm und lies. Lesen Sie es zu Hause dreimal durch. Ich würde mich echt dafür interessieren. Ich frage mich wirklich, was passiert, wenn Sie das dreimal zu Hause durchlesen. Ich wette, Jesus wird Ihnen dabei begegnen. Egal wo du gerade stehst, wie sehr wünsche ich dir, dass Jesus, der auferstandene Herr, in dein Leben kommt mit seinem Leben. Wie sehr wünsche ich dir diese Begegnung mit Jesus, mit der lebendigen Hoffnung. Hoffnung in unserer Welt voller Leid und Tod. Das ist keine Theorie, das ist wirkliche Realität, dass Jesus Menschen verändert bis heute. Vielleicht hat es vorher noch so ein bisschen theoretisch geklungen, aber viele von uns können davon berichten, wie Jesus unser Leben erfüllt. Gestern zum Beispiel beim Heimfahren habe ich noch mit meinem Sohn im Auto geredet und ihn gefragt, gestern haben wir darüber geredet, dass Jesus unser Hirte ist. Und ich habe ihn gefragt, erlebst du das, dass Jesus dein Hirte ist? Und er hat kurz überlegt und er hat mir was gesagt und ich habe auch kurz überlegt und mir ist auch was eingefallen, was total irre war damals für uns als Familie, wo wir Jesus als unseren Hirten, als unseren Versorger erlebt haben. Aber es geht noch ganz anders natürlich. Denken wir zum Beispiel an Kim Fook. Sie ist dieses Mädchen aus diesem schrecklichen Bild vom Vietnamkrieg, dieses weinende Mädchen. Sie wurde nach ihrer Bombardierung mit Napalm innerhalb von 14 Monaten 17 Mal operiert. Die Ärzte haben ihr keine Überlebenschancen eingeräumt. Und sie ist natürlich vom Regime zu Propagandazwecken instrumentalisiert worden. Im Alter von 18 Jahren hat sie angefangen, Jesus nachzufolgen. Sie ist Jesus begegnet. Sie hat erkannt, dass er lebt. Sie hat angefangen, ihm nachzufolgen. Und sie sagt, Gott, half mir, vergeben zu lernen. Davon spricht sie, von ihrer Bombardierung mit Napalm als Mädchen. Gott, half mir, vergeben zu lernen. Die schwierigste Lektion von allen. Es geschah nicht an einem Tag und es war nicht leicht. Aber ich habe es schließlich verstanden. Vergebung machte mich frei von Hass. Ich habe immer noch viele Narben an meinem Körper und an den meisten Tagen schwere Schmerzen, aber mein Herz ist gereinigt. Jesus ist dir begegnet und er hat ihr Herz gereinigt und ihr geholfen zu vergeben. Und sie kann ohne Hass mit Hoffnung leben. Und sie sagt auch, keine Operation, keine Medizin, kein Doktor kann dabei helfen, mein Herz zu heilen. Das Einzige ist das Wunder, dass Gott mich liebt. Ja, und Gott liebt Kim Fook, dieses Mädchen, das mit Napalm bombardiert wurde. Er liebt sie. Er liebt sie so sehr, dass er für sie gestorben ist am Kreuz und dann wahrhaftig auferstanden ist. Mit dieser unendlichen, grenzenlosen Liebe liebt er Kim Fook und dich und sie, jede und jeden von uns. Jesus ist der Sieger über den Tod und er sucht alle Hoffnungslosen. Er sucht dich, er sucht sie. Sie sind ihm wichtig, du bist ihm wichtig. Jesus ist die lebendige Hoffnung. Er spricht in dein Herz. Er zieht bei dir ein, er bringt dich in Schwung. Er befreit vor der Angst vor dem Tod, die uns lähmt und versklavt, und er bringt uns in Schwung. Er verspricht, ich bin bei dir alle Tage. Wenn du erkannt hast, dass das wahr ist, dann sag ihm das heute einfach. Du hast vielleicht seine Stimme gehört und jetzt ist er hier. Sag ihm, was er dir bedeutet. Sag ihm, dass du wahre Hoffnung brauchst. Dass du mit ihm leben willst, ab heute, für immer, bis über den Tod hinaus. Sag ihm einfach, Jesus, ich brauche deine Hoffnung und deine Liebe. Meine Schuld und meine Hoffnungslosigkeit zerfressen mich. Bitte vergib mir und komm in mein Leben. Ich möchte ab heute mein Leben lang mit dir leben. Danke für deine Vergebung. Amen. Das könntest du einfach sagen zu ihm, wenn du heute seine Stimme gehört hast und erkannt hast, dass das wahr ist. Dann sprich einfach innerlich dieses Gebet mit, ohne laute Worte zu sagen. Ich werde das im Anschluss gleich laut beten. Sprich einfach mit. Ich bete. Jesus, ich brauche deine Hoffnung und deine Liebe. Meine Schuld und meine Hoffnungslosigkeit zerfressen mich. Bitte vergib mir und komm in mein Leben. Ich möchte heute, von heute an, mein ganzes Leben lang mit dir leben. Danke für deine Vergebung. Amen. Und wenn du das jetzt innerlich wirklich zu Jesus gesagt hast, dann nimmt er das ernst. Er hält seine Versprechen. Er tut, was er versprochen hat. Er zieht bei dir ein und jetzt lebst du mit ihm auf seinem Weg weiter. Sein ewiges Leben lebst du weiter mit ihm. Und er bringt dich sicher an sein Ziel. Und wenn du das heute zum ersten Mal zu ihm gesagt hast, dann würde ich wirklich gern mit dir nachher im Anschluss reden. Ich möchte gern dieses Heft über Jesus schenken, wo das alles nochmal zusammengefasst wird, wo auch die nächsten Schritte ein bisschen beschrieben werden. Das würde ich gerne tun. Ich werde da wieder da in der Ecke herumlungern und auf dich warten. Und es werden auch noch andere Leute da sein, die gerne mit Ihnen, mit dir ins Gespräch kommen werden über alles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen am Vormittag.